Ingressive präsentiert das Magnus-Archiv. Episode 3 Gegenüber.
Aussage von Amy Patel bezüglich des angeblichen Verschwindens ihres Bekannten Graham Folger. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 1. Juli 2007. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus-Instituts, London. Aussage beginnt. Ich habe Graham zum ersten Mal vor etwa 2 Jahren getroffen. Es ist schwer zu sagen, wann genau wir uns das erste Mal getroffen oder miteinander gesprochen haben, da wir zu der Zeit zusammen einen Kurs belegt hatten. Ich bin mir sicher, dass es eine Menge Gespräche oder andere Interaktionen gegeben hat, bevor wir den Namen des jeweils anderen erfuhren. Aber der Kurs fing im September 2005 an, also, ja, etwa 2 Jahre. Ich hatte beschlossen, einen Kriminologiekurs an der Birkbeck University zu belegen, um ein bisschen aus dem Alltagstrott meines Bürojobs herauszukommen. Ich bin Associate Compliance Analyst bei Deloitte und wenn Sie denken, dass das langweilig klingt, nun, ja, ist es auch. Ich wusste natürlich, dass ein Abendkurs in Kriminologie nirgendwo hinführen würde, selbst wenn ich ihn abgeschlossen hätte. Ich musste einfach etwas tun, um ein bisschen Abwechslung in mein Leben zu bringen. Es war die Entscheidung zwischen dem Kurs oder Alkoholismus. Von daher, entschuldigen Sie, ich schweife vom Thema ab. Ich fand Graham anfangs, ehrlich gesagt, ein bisschen abstoßend. Er war Kettenraucher und hatte immer viel zu viel Deodorant aufgetragen, um den Rauchgeruch zu überdecken. Er war ein bisschen älter als ich, vielleicht 10 Jahre oder so. Ich habe ihn nie nach seinem Alter gefragt, so nah standen wir uns nicht, aber seine Haare wurden schon langsam grau und man konnte sehen, dass die Müdigkeit in seinem Gesicht nicht nur von einer schlaflosen Nacht herrühren kann. Das soll nicht heißen, dass er schlecht aussah. Er hatte ein rundes, aufrichtiges Gesicht und tiefblaue Augen, aber er war ganz und gar nicht mein Typ. In Gruppenarbeiten war er sehr redegewandt, wenn er denn mal sprach, und ich glaube, er hat einmal erwähnt, dass er in Oxford war, obwohl ich nicht weiß, an welchem College. Mir war schon früh aufgefallen, dass er während der Vorlesung immer wütend in dein Heft kritzelte, auch wenn der Dozent gerade gar nicht redete. Zuerst dachte ich nur, er sei besonders gründlich, aber ich schwöre, ich habe gesehen, wie er in einer Vorlesung ein ganzes A5-Heft vollgeschrieben hat. Ich erinnere mich, dass es bei einem Vortrag über Jugendliche und das Justizsystem war, bei dem der Redner so langsam war, dass Graham das Heft nicht einmal dann vollbekommen hätte, wenn er buchstäblich jedes Wort aufgeschrieben hätte. Ganz zu schweigen davon, dass er mich ganz komisch angeschaut hat, als ich ihn einmal darum gebeten habe, mir seine Notizen für einen Aufsatz auszuleihen und dann nur gemeint hat, er hätte keine Notizen. Also ja, was ich sagen will ist, dass ich ihn nicht wirklich als Freund bezeichnen würde, aber wir kamen gut miteinander aus. Nach etwa 4 Monaten in meinem Kurs habe ich Graham zum ersten Mal außerhalb der Universität getroffen. Ich fuhr mit einem Nachtbus nach Hause, nachdem ich ein bisschen was getrunken und den letzten regulären Bus verpasst hatte. Ich wohne in Clapham und es gibt da eine Nachtbuslinie, die ziemlich regelmäßig fährt. Das heißt aber auch, dass sich da eine Menge betrunkene, wütende und kotzende Menschen tummeln, weswegen ich meistens versuche, unauffällig hinten in der Ecke der oberen Etage zu sitzen. Dort sah ich dann auch Graham. Er saß ganz vorne und starrte aus dem Fenster. Ich muss gestehen, dass Leute zu beobachten eines meiner Laster ist und so beschloss ich, nicht Hallo zu sagen, zumindest nicht sofort. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Er hat sich noch seltsamer verhalten als jemals während des Kurses. Es war mitten im Winter, also waren die Fenster blickdicht beschlagen, aber er wischte die Scheibe fast zwanghaft frei, sobald es anfing, seine Sicht zu verdecken. Es schien, als würde er die Straße aufmerksam nach etwas absuchen, und er reckte nur ab und zu den Hals, um auf die Dächer der vorbeiziehenden Gebäude zu starren. Er schien außerdem nervös und atmete viel schneller als normal, was dazu führte, dass das Fenster nur noch schneller beschlug. Um ehrlich zu sein, war es etwas beunruhigend, ihm zuzusehen, und ich entschied mich schließlich, ihm Hallo zu sagen. Er zuckte ein wenig zusammen, als ich ihn begrüßte, und ich fragte ihn, ob es ihm gut ginge. Er erzählte mir, dass er normalerweise nicht so lange wegbleibt und dass er öffentliche Verkehrsmittel in der Nacht als unangenehm empfindet. Ich setzte mich neben ihn und er schien viel entspannter zu werden, weswegen ich nicht weiter auf dem Thema herumritt. Wir unterhielten uns eine Weile über nichts Bestimmtes wirklich, bis der Bus sich meiner Haltestelle näherte. Als ich aufstand, bemerkte ich, dass Graham genauso zur gleichen Zeit wie ich aufgestanden war, und ich stellte mit einigem Unbehagen fest, dass wir an der gleichen Haltestelle wohnen mussten. Ich mochte den Kerl ja, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich fühlte mich trotzdem nicht wirklich wohl dabei, dass er wusste, wo ich wohnte. Aber ja, es war offensichtlich, dass ich aufgestanden war, um aus dem Bus zu steigen, also konnte ich nicht wirklich bis zur nächsten Haltestelle weiterfahren, und es war nicht einmal so, dass ich mich bei Graham unsicher fühlte. Ich schätze einfach nur meine Privatsphäre. Ich beschloss einfach, mit ihm so weit wie nötig zusammenzulaufen und sicherzustellen, dass er nicht sah, in welches Gebäude ich ging. Vielleicht würden wir nicht einmal in die gleiche Richtung laufen. Klar, natürlich liefen wir in genau dieselbe Richtung. Es schien sogar, dass wir die gleiche Straße als Ziel hatten. Dann fühlte ich, wie mich plötzlich eine Hand an der Schulter packte und mich auf die Straße warf. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. In einem Moment lief ich noch und im nächsten flog ich auf den Boden. Es kann nicht Graham gewesen sein. Er war zu diesem Zeitpunkt vor mir und ich hätte schwören können, dass sonst niemand mit uns in der Straße war. Es kamen gerade keine Autos, aber ich schlug hart mit dem Kopf auf den Boden auf. Ich glaube, ich muss für ein paar Sekunden bewusstlos gewesen sein, denn das nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie Graham panisch mit dem Notruf telefonierte. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass es mir gut geht, aber ich habe die Worte nicht wirklich herausbekommen, was wahrscheinlich bedeutet, dass es mir nicht gut ging. Der Krankenwagen war ziemlich schnell da, wenn man bedenkt, dass es Freitagabends in London war, und die Sanitäter untersuchten mich. Mir wurde gesagt, dass die Verletzung an sich nicht ernst sei. Anscheinend bluten Kopfwunden immer so stark und es ist nichts, worüber man in Panik geraten sollte. Aber ich hatte mir wohl eine ziemlich üble Gehirnerschütterung zugezogen und sollte für die nächsten Stunden nicht allein gelassen werden. Obwohl wir in Sichtweite meiner Haustür waren, hatte ich mich aus irgendeinem Grund darauf versteift, dass Graham nicht erfahren sollte, wo ich wohne. Im Nachhinein war es vermutlich die Gehirnerschütterung, die das entschieden hatte, was dazu führte, dass ich zugestimmt habe, mit in Grahams Wohnung zu gehen, um mich dort auszuruhen. Er wirkte ziemlich unbeholfen mit der ganzen Situation, aber gab sich große Mühe, mir zu versichern, dass nichts Anrüchiges an der ganzen Sache sei. Anscheinend war er schwul, was mich zugegebenermaßen ein wenig beruhigte. Trotzdem war es klar, dass keiner von uns beiden geplant hatte, die Nacht so zu verbringen. Wie sich herausstellte, lag Grahams Wohnung direkt gegenüber von meiner, nur ein paar Stockwerke tiefer. Ich fragte mich, ob ich von seinem Fenster aus Mainz sehen könnte, und ich erinnere mich noch, dass ich den seltsamen Gedanken hatte, dass ich beim Versuch, aus seinem Fenster zu schauen, auf den Blumenkasten aufpassen müsse, da ich die Haken sehen konnte, mit denen er am Rahmen befestigt war. Ich habe Graham gefragt, was er denn da anbaue. Er hat mich dann angeschaut, als hätte meine Gehirnerschütterung dafür gesorgt, dass ich wieder Nonsens von mir gäbe. Und ich meine, vielleicht war das auch so, denn als ich wieder zum Fenster schaute, waren die Haken weg und von einem Blumenkasten war keine Spur mehr. Ich habe das damals auf meine Kopfverletzung geschoben und ich bin mir selbst jetzt nicht sicher, was ich da gesehen habe. Die Wohnung selbst war relativ schlicht, wenn auch ziemlich groß für Londoner Verhältnisse. Es gab nur wenig Möbel und eine Menge Bücherregale, jedes vollgestopft mit Reihen und Reihen von identischen Heften, ohne offensichtliches Markierungssystem oder Hinweise auf den Inhalt. Ich wollte Graham bereits darauf ansprechen, aber mein Kopf pochte und ich fühlte mich einer Antwort nicht gewachsen. Graham brachte mich zum Sofa und verschwand, um mir einen Beutel Eis und eine Tasse mit gesüßtem Tee zu holen. Ich nahm beides dankend an, war allerdings nicht wirklich in der Stimmung zu reden. Graham war das Schweigen offensichtlich unangenehm genug, um das Reden für uns beide zu übernehmen, und ich erfuhr in der nächsten Stunde mehr über ihn, als ich jemals wissen wollte. Offenbar waren seine Eltern ein paar Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hatten ihm eine Menge Geld und diese Wohnung hinterlassen. Er brauchte nicht mehr zu arbeiten und war jetzt etwas ziellos. Er hatte Abendkurse am College belegt, um sich die Zeit zu vertreiben und seinen Horizont zu erweitern. Seine Worte, nicht meine. Er sagte, er versuche herauszufinden, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen wolle. Er erzählte noch eine Weile weiter, aber ich hörte auf zuzuhören, denn der Tisch, auf dem er meinen Tee abgestellt hatte, hatte es mir angetan. Es war ein verziertes, hölzernes Teil mit einem sich schlängelnden Muster aus Linien, die sich zur Mitte hinwoben. Das Muster war hypnotisch und veränderte sich, während ich es betrachtete, wie eine optische Täuschung. Ich ertappte mich dabei, wie meine Augen den Linien zur Mitte des Tisches folgten, wo es nichts gab außer einem kleinen quadratischen Loch. Graham bemerkte, dass ich den Tisch anstarrte und erzählte mir, dass interessante antike Möbel eine seiner wenigen wahren Leidenschaften seien. Offenbar hatte er den Tisch während seiner Studienzeit in einem Second-Hand-Laden gefunden und sich in ihn verliebt. Er war in ziemlich schlechtem Zustand gewesen, aber er hatte viel Zeit und Geld in die Restaurierung gesteckt, obwohl er nie herausfinden konnte, was in das Loch in der Mitte gehörte. Er ging davon aus, dass es ein separates Stück war, aber er hatte es nicht auftreiben können. Naja, ich hätte diese Erklärung, wie den Großteil der restlichen Unterhaltung, auch als langweilig empfunden, wenn ich keine Gehirnerschütterung gehabt hätte. Aber immerhin fühlte ich mich zu diesem Zeitpunkt langsam wieder gut genug, um nach Hause zu gehen und wollte mich von Graham verabschieden. Er war besorgt, sagte, dass die Sanitäter mehr Zeit veranschlagt hatten, aber wenn ich es für das Beste hielt... Nun, Sie verstehen schon. Am Ende bin ich dann doch gegangen, weil ich mich immer wieder im Muster des Tisches verlor und die Rohre draußen vor dem Fenster ein so seltsames Geräusch machten, dass ich nicht glaubte, dass mir das Bleiben wirklich helfen würde, mich zu erholen. Ich ging direkt nach Hause, stellte sicher, dass Graham mich von seinem Fenster aus nicht sehen konnte und verbrachte ein paar Stunden vor dem Fernseher, bis ich mich genug erholt hatte, um schlafen zu gehen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte ich mich mehr oder weniger gut. Ich klebte ein Pflaster auf die Wunde auf meiner Stirn und versuchte einfach nicht zu viel an die letzte Nacht zu denken. Eines Abends, ein paar Tage später, ertappte ich mich jedoch dabei, wie ich aus meinem Fenster starrte, das auf die Straße hinausging, und ich erinnerte mich daran, dass Graham gegenüber wohnte. Ich schaute nach, ob ich herausfinden konnte, welches Fenster ihm gehörte, und ja, da war es. Es war tatsächlich ein bemerkenswert guter Blick in seine Wohnung, und ich konnte sehen, wie er auf dem Sofa saß und in einem der Hefte aus seinem Bücherregal las. Mir wurde klar, dass, wenn ich ihn so deutlich sehen konnte, er mich wahrscheinlich genauso gut sehen könnte, wenn er sich denn entschied, aufzuschauen. Ich entschied mich, wahrscheinlich wegen einem Rest Besorgnis, das mir von jenem Freitag geblieben war, das Licht in meiner Wohnung auszuschalten, um das zu verhindern. Und dann habe ich ihn weiter beobachtet. Ja, ich weiß, das klingt schräg und vielleicht etwas verstörend, aber das war wirklich nicht die Intention. Ich sagte ja schon, dass ich gerne Leute beobachte, und unabhängig davon, wie langweilig es war, mit ihm zu sprechen, war Graham eigenartig verlockend zu beobachten. Also habe ich genau das getan, und auch nicht nur an diesem Abend. Ja, es gibt wohl keine schöne Art, das zu sagen, aber Graham zu beobachten wurde zu meinem Hobby. Es war seltsam, das gebe ich zu, aber ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Ich dachte, ich beobachte ihn nicht mit Absicht oder aus Bosheit. Es war nur ein losgelöstes Interesse an seinem Leben. Und zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich schon viel früher aufgehört hätte, wenn er nicht so bizarre Dinge getan hätte. Er ordnete seine Hefte ständig neu an, ohne ein offensichtliches Ordnungssystem, meistens sogar ohne sie zu öffnen. Manchmal nahm er ein scheinbar zufälliges Heft aus dem Regal und fing an, darin herumzukritzeln, obwohl ich sehen konnte, dass die Seite schon vollgeschrieben war. Einmal, und ich schwöre, dass das die Wahrheit ist, sah ich, wie er eins seiner Hefte nahm und anfing, die Seiten eine nach der anderen herauszureißen und sie mit voller Absicht zu essen. Er muss 3 Stunden gebraucht haben, um das ganze Heft runterzubekommen, aber Er hat nicht aufgehört oder eine Pause gemacht. Er hat einfach weitergemacht. Selbst wenn er nichts mit den Heften machte, hatte er eine merkwürdige Energie. Soweit ich beurteilen konnte, war er ständig nervös und sprang bei jedem lauten Geräusch auf, das auf der Straße unter ihm passierte. Eine Polizeisirene, eine zerbrechende Flasche. Verdammt, ich sah ihn sogar einmal wegen eines Eiswagens ausflippen. Jedes Mal sprang er auf, rannte zum Fenster und schaute hinaus, wobei er seinen Kopf wie wild von einer Seite zur anderen drehte. Manchmal schaute er nach oben, aber ich hatte sein Verhalten gut genug studiert, um nicht entdeckt zu werden. Dann, ganz auf einmal, entschied er sich, dass es wohl kein Problem gäbe und machte mit seiner vorherigen Beschäftigung weiter. Und mit vorheriger Beschäftigung meine ich nichts. Er hatte offenbar weder einen Fernseher noch einen Computer. Die einzigen Bücher, die er zu besitzen schien, waren seine eigenen Hefte und gekocht hatte er auch nicht. Ich sah ihn immer nur Lieferessen essen. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn dabei zugesehen habe, wie er die gleiche Pizza aß. Salami mit Jalapenos und Sardellen. Ja, ich weiß, aber den Rest der Zeit saß er nur da und rauchte. Manchmal blickte er ins Leere, manchmal starrte er auf seinen Holztisch. Und ja, ich erinnere mich, dass das Muster irgendwie hypnotisch war und ich selbst mehr als ein paar Minuten damit verbracht hatte, es anzustarren. Aber er tat fast nichts anderes. Wer weiß, vielleicht hatte er ein reiches und erfülltes Leben außerhalb der Wohnung. Er verließ sie auf jeden Fall regelmäßig genug. Und ja, ich war fast so weit, ihm tatsächlich zu folgen. Tatsächlich wartete ich immer eine gute Weile, bevor ich mein eigenes Gebäude verließ, um sicherzugehen, dass ich nicht mit ihm zusammenstieß. Ich wollte immer noch nicht, dass er wusste, wo ich wohne, wenn auch jetzt aus ganz anderen Gründen. Letztendlich war es aber ein Hobby, keine Besessenheit, und oft vergingen Tage, an denen ich Graham überhaupt nicht sah. Vielleicht gab es Dinge, die ich übersehen hatte, die sein Verhalten erklärt hätten. Ich wünschte nur, ich hätte verpasst, was am 7. April passiert ist. Dann hätte ich vielleicht gedacht, er wäre umgezogen oder... ich weiß nicht. Ich wünschte nur, ich hätte es nicht gesehen. Die Arbeit war in den letzten Monaten so anstrengend gewesen, dass ich meinen Kurs abbrechen musste. Das war auch gut so, denn ich hatte seit der Nacht meiner Kopfverletzung nicht mehr mit Graham gesprochen. Ich glaube, es war ihm immer noch unangenehm und ich hatte ihm so viele merkwürdige Dinge allein in seiner Wohnung tun sehen, dass ich wohl Mühe gehabt hätte, ein normales Gespräch mit ihm zu führen. Jedenfalls hatte ich in dieser Woche kaum Zeit zu essen, geschweige denn, dem Graham beobachten zu frönen. Und als ich gegen 22:30 abends nach Hause kam, war mein erster Gedanke, einfach ins Bett zu fallen. Aber es war Freitag und ich hatte eine riesige Menge Kaffee getrunken, um bei der Arbeit durchzuhalten. Also, ja, ich war aufgedreht und freute mich auf ein langes Ausschlafen am nächsten Tag. Und als ich sah, dass Grahams Licht noch an war, beschloss ich, ein paar entspannte Minuten damit zu verbringen, zu sehen, was bei ihm so los war. Sein Licht war zwar an, aber ich konnte ihn nicht sehen und ich fragte mich, ob er vielleicht ins Bett gegangen war und einfach vergessen hatte, das Licht auszumachen. Wahrscheinlicher war, dass er gerade im Bad war, also beschloss ich, noch eine Weile zu warten. Als ich auf das Fenster starrte, bemerkte ich, dass etwas, ich weiß nicht, nicht stimmte. Es sah irgendwie anders aus, aber ich konnte nicht genau sagen, was es war. Dann fiel es mir auf. Zuerst hatte ich es nur für ein Wasserrohr gehalten, das an der Seite des Gebäudes entlang lief und direkt unter Grahams offenem Fenster angebracht war. Das Licht der Straßenlaternen reichte nicht bis zu seiner Wohnung im 4. Stock und der Fenstersims warf einen Schatten, der verhinderte, dass das Licht aus dem Zimmer es beleuchtete. Aber es war lang, gerade, dunkel und von dem, was ich sehen konnte, sah es einfach wie ein Rohr aus, außer dass ich dieses Fenster nun schon seit Monaten beobachtet hatte und geschworen hätte, dass es dort noch nie ein Rohr gegeben hatte. Und als ich es anstarrte, bewegte es sich. Es begann sich zu biegen, langsam, und ich erkannte, dass ich da einen Arm beobachtete, einen langen, dünnen Arm. Als es dann das Gelenk in der Nähe des Fenstersims beugte, glaubte ich, ein anderes Gelenk weiter unten sehen zu können, das sich ebenfalls bewegte und von dem ich nur annehmen konnte, dass es ein Ellbogen war. Es hakte das Ende des Gliedes auf der anderen Seite des Fensters ein. Wenn ich sage bewegte, ist das nicht ganz richtig. Es hat sich eher verschoben. Wie wenn man auf eins von diesen alten Wackelbildern starrt und man je nach Winkel ein anderes Bild sieht. Ich habe nichts gesehen, was man als Hand bezeichnen könnte, aber es hat sich trotzdem durch das Fenster gezogen. Es dauerte weniger als eine Sekunde und ich konnte nicht genau sehen, was es war. Ich sah nur diese Arme, Beine, mindestens 4 von ihnen, aber es könnten auch mehr gewesen sein. Und sie falteten sich irgendwie durch das Fenster in einem Blitz von fleckigem Grau. Ich glaube, das war die Farbe. Es war hauptsächlich eine Silhouette und wenn es einen Körper oder Kopf gab, verschob er sich schneller ins Innere, als ich ihn sehen konnte. In dem Moment, als es drin war, ging das Licht in Grahams Wohnung aus und das Fenster knallte hinter ihm zu. Ich stand eine ganze Weile einfach da und versuchte zu verarbeiten, was ich gerade gesehen hatte. Ich konnte einige vage Bewegungen in Grahams Wohnung ausmachen, aber ich konnte nichts klar erkennen. Schließlich beschloss ich, die Polizei zu rufen, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich ihnen sagen sollte. Am Ende sagte ich einfach, ich hätte gesehen, wie jemand Verdächtiges durch ein Fenster im 4. Stock eingestiegen sei und legte auf, bevor sie mich fragen konnten, wer angerufen hatte. Dann wartete ich und beobachtete die verdunkelte Wohnung gegenüber. Ich konnte nicht wegsehen. Ich war überzeugt, dass, wenn ich aufhören würde, dorthin zu starren, dass dieses, was auch immer es war, sich wieder herausklappen, herüberstrecken und in meine Wohnung klettern würde. Aber nichts kam heraus. Etwa 10 Minuten später sah ich ein Polizeiauto die Straße hochfahren. Keine Sirenen, keine blinkenden Lichter. Aber sie waren da und sofort begann ich, mich besser zu fühlen. Als ich hochblickte, sah ich, dass das Licht in Grahams Wohnung angegangen war. Von dem Ding, das hineingeklettert war, gab es keine Spur. Aber als die Polizei die Klingel an seinem Haus drückte, sah ich jemanden zur Tür gehen, um sie hereinzulassen. Es war nicht Graham. Ich kann nicht genug betonen, wie sehr das nicht Graham war. Er sah ganz anders aus. Er war vielleicht ein paar Zentimeter kleiner und hatte ein langes, kantiges Gesicht mit lockigem, blonden Haar. Grahams Haar war dunkel und kurz geschnitten gewesen. Er trug allerdings Grahams Kleidung. Ich erkannte das Hemd von meinen monatelangen Beobachtungen, aber das war nicht Graham. Ich beobachtete, wie nicht Graham zur Tür ging und die beiden Polizisten hereinließ. Sie unterhielten sich eine Weile und nicht Graham sah besorgt aus und gemeinsam begannen sie, die Wohnung zu durchsuchen. Ich beobachtete und wartete darauf, dass das Ding auftauchte oder dass sie den echten Graham fanden, aber das taten sie nicht. Irgendwann sah ich, wie einer der Polizisten etwas Dunkelrotes aufhob, das ich als einen Pass erkannte. Mein Herz schlug schneller, als ich sah, wie sie ihn öffnete und nicht Graham ansah. Es war eindeutig, dass sie das Foto verglich, und ich wartete auf den Moment, in dem sie den Hochstapler entlarven würde. Aber stattdessen lachte sie nur, schüttelte nicht Grahams Hand und dann verließen sie die Wohnung. Ich sah zu, wie das Polizeiauto wegfuhr. Ein Gefühl der Hilflosigkeit breitete sich in mir aus und als ich hochschaute, stand er an Grahams Fenster und sah mich an. Ich stand wie erstarrt da, als seine großen, starrenden Augen die meinen trafen und sich ein kaltes Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete. Dann zog er mit einer raschen Bewegung die Vorhänge zu und war weg. Ich schlief in dieser Nacht nicht und ich sah Graham nie wieder. Aber ich sah diese neue Person die ganze Zeit. In der nächsten Woche sah ich ihn mehrmals am Tag große, schwer aussehende Müllsäcke herausbringen. Es dauerte eine Weile, bis ich merkte, dass er Grahams alte Hefte entsorgte, aber bald darauf war die Wohnung leer davon. Ich glaube, er hat noch andere Renovierungsarbeiten durchgeführt, aber ich konnte nie einen genauen Blick darauf werfen, da er seine Vorhänge nur dann geöffnet hatte, wenn er aufmerksam in meine Wohnung starrte, was er nun jede Nacht tat. Ich versuchte Beweise für den alten Graham zu finden, aber alles, was ich online an Bildern finden konnte, waren immer Bilder von dieser neuen Person. Ich fragte sogar einige der anderen Leute aus dem Kurs, aber keiner von ihnen schien sich überhaupt noch an ihn zu erinnern. Schließlich zog ich um. Ich mochte meine alte Wohnung in Kleppen wirklich, aber ja, es wurde einfach zu viel. Der letzte Tropfen war, als ich eines Morgens zur Arbeit ging und erst zu spät bemerkte, dass nicht Graham sein Gebäude zur gleichen Zeit verlassen hatte. Er begrüßte mich mit Namen und seine Stimme war nicht so, wie sie hätte sein sollen. Ich wollte mich entschuldigen und wegeilen, aber er starrte mich nur an und lächelte. Ist es nicht komisch, Amy, wie man so nah nebeneinander wohnen kann, ohne es zu bemerken? Ich muss dich irgendwann einmal besuchen kommen. Eine Woche später bin ich ausgezogen und habe ihn nie wieder gesehen. Ende der Aussage. Ich wäre versucht, dies als Halluzination abzutun, die von den Komplikationen eines langwierigen Kopftraumas herrührt, aber Tim hat sich für diesen Fall eingesetzt und hat die Krankenakte von Frau Patel in die Finger bekommen. Weiß Gott, wie er das angestellt hat, aber er sollte besser daran tun, nicht schon wieder Institutsgelder zu verwenden, um Sachbearbeiter zu umgarnen. Die medizinischen Aufzeichnungen unterstützen nicht die Theorie, dass sie an solchen Problemen litt. Abgesehen davon, dass ich Aussagen von Arbeitskollegen nur so weit traue, wie ich sie werfen kann, scheint es, dass Frau Patels Job keiner von der Sorte ist, den man mit einem beeinträchtigten Realitätssinn ausüben kann. Frau Patel hat unsere Bitte um ein Follow-up-Gespräch abgelehnt. Es scheint, dass sie versucht, sich von diesen Ereignissen, so gut es geht, zu distanzieren. Graham Folger hat definitiv existiert und die Details scheinen mit ihrer Geschichte übereinzustimmen. Laut Gerichtsmedizinerakten starben seine Eltern Desmond und Samantha Folger am 4. August 2001 auf der M1 in der Nähe von Sheffield und Graham Folgers Name taucht in den nächsten Jahren im Register mehrerer Colleges und Universitäten in und um London auf. Die Wohnung, die sie erwähnte, gehörte tatsächlich Mr. Folger, wurde aber Anfang 2007 über eine Agentur verkauft. Alle Fotos, die wir finden konnten, scheinen mit der Beschreibung dieses Nicht-Grahams übereinzustimmen, die Frau Patel gegeben hat, mit Ausnahme einiger beigefügter Polaroids, die aus den späten 80ern zu stammen scheinen und die beide Eltern neben einem dunkelhaarigen Teenager zeigen, der überhaupt nicht zu den späteren Fotos passt. Viel mehr scheint hier nicht zu tun zu sein. Frau Patel scheint, wie so viele unserer Subjekte, mehr daran interessiert gewesen zu sein, ihre Aussage zu machen, um eine Form des persönlichen Abschlusses zu schaffen, als an einer ernsthaften Untersuchung. Sie war nicht einmal interessiert, als Sascha ihr davon erzählte, dass wir es geschafft haben, etwas zu finden, von dem wir glauben, dass es sich um eins von Graham Folgers Heften handelt. Ich bezweifle allerdings, dass es viel gebracht hätte. Auf jeder Seite standen die gleichen Worte. Bleib wachsam. Immer und immer wieder. Ende der Aufnahme.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.